Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. War ja jetzt mal ein bisschen Pause, das habt ihr mitgekriegt, weil wir haben ja keine festen Erscheinungstermine, weil wir uns auch keine festen Themen festlegen. Was heißt wir? Immer die Community tritt an mich heran durch alles mögliche Fragen, Anregungen, Kritik. Oder generell durch Themen, die in dieser, ich möchte sie mal Ballerszene sagen, aufkommen. Und da möchte ich euch immer ein Stück weit meine Sicht der Dinge mitgeben. Und dieses Thema würde mich freuen, wenn das den einen oder anderen Nerven und Geld spart. Und das ist, ja, der Guide. Wir hatten schon mal das ein oder andere Thema darüber angesprochen. Wie ist Guiding mit mir und so weiter und so fort. Die Coaching-Szene habe ich da schon mal erst gar nicht so lange her schon mal da auf Deutsch gesagt durchgenommen. Und jetzt ganz aktuell, und deswegen hoffe ich, dass das auch wieder einige Leute erreicht, gerade, ich sag mal gerne jüngere Angler beziehungsweise Angler, die damit noch keine Erfahrung haben, wollen da gerne mal einen Baller fangen und buchen sich dann Guiding und machen sich vorher kundig über Social Media und buchen dann. Warum kommt dieses Thema? Weil ich ganz aktuell 2 E-Mails bekommen habe. Also wir reden hier im Zeitraum von Ende September bis heute, also Mitte November, beziehungsweise Anfang November haben wir ja. Und über Instagram auch einmal. Und das ist eigentlich dann immer relativ gleich. Ich möchte euch mal ganz kurz so ein bisschen das eindämmen. Ich werde natürlich auch keine Namen nennen, ganz klar. Aber ich möchte den Usern, die mich dahingehend kontaktieren, so ein bisschen, ja, ich habe denen meistens dann schon meine Meinung geschrieben, weil ich anhand von nur von gewissen Barometern weiß, um wen es sich dann handelt, wer diese Guiding-Touren dann anbietet. Und da war ich teilweise echt erschrocken, zum einen, was das kostet. Da fällt mir immer auf, wie günstig ich bin, also wirklich heftig. Und zum anderen, wie wirklich Leute über den Tisch gezogen werden. Anders kann man es ja nicht sagen. Wissentlich oder unwissentlich, das lasse ich jetzt erstmal dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall, das ist heute mein Anliegen, dass es ums Guiding an sich geht. Und wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr selber Erfahrung damit gemacht habt, wie auch immer, schreibt mir das ruhig. Beziehungsweise teilt das dann auch, um mehr Leuten das zugänglich zu machen, bevor die dann auch auf solche, ich sag mal, Scharlatane reinfallen, um da ein bisschen, ja, wieder mal ein bisschen was Positives zu hinterlassen, nicht nur immer auf alle draufhauen, ganz klar, sondern die Leute dann auch davor zu schützen, dass sie nicht nur ihr Geld da verbrennen für irgendeine sinnlose Scheiße, sondern eben halt auch was dafür bekommen für ihre Kohle. Und da wollen wir mal reingehen. Ich habe E-Mails bekommen, wo mir die Leute geschrieben haben, dass dann Termin ausgemacht wurde und so weiter. Wie gesagt, hatte ich schon einmal angesprochen, der Preis, das fand ich immer sehr interessant, weil ich das natürlich auch nachfrage, was dann sowas kostet. Und da war es dann halt so, dass in dieser E-Mail mir dann geschrieben wurde, dass das für die Leute dann so enttäuschend war, aus mehreren Gründen. Das erste war, dass der eigentliche Veranstalter immer gewisse Termine, ja, dann ausgewichen hat, beziehungsweise nicht wahrnehmen konnte. Meistens natürlich mit der Begründung, dass sie so ausgebucht sind, ist ja klar. Aber meistens war es dann extrem erstmal schwierig, irgendeinen Termin zu finden. Und dann am Wasser war es halt für die Leute sehr oft ernüchternd, weil die eben halt auch mitbekommen haben, dass der Veranstalter schon mal an seine Grenzen kommt, wenn es darum geht, ein Boot zu fahren etc. pp. Und da möchte ich als erstes mal mit euch da durchgehen über die Social Medias, weil mir das selber seit Jahren auffällt. Und zwar, alle, die das interessiert, geben dann Guiding ein, Waller Guiding, wie auch immer, Waller Angeln in Deutschland und kriegen dann irgendwelche Seiten vorgeschlagen. Beziehungsweise sind es dann die Social-Media-Profile. Und was mir hier schon mal extrem aufgefallen ist, dass es viele Leute gibt oder einige, die viele Follower haben. Also wir sprechen hier teilweise von 20.000, 15.000 Follower. Und dann guckt man sich die Beiträge an, guckt da einfach gerne mal auf Reels, wie oft die dann geklickt werden. Das sind teilweise Reels dabei mit mehreren 100.000 Aufrufen und die nächsten dann mit 1000 beziehungsweise 2000. Das ist extrem auffällig und zeigt mir als aktiver Nutzer, ich sehe mich ja selber als auch als Creator natürlich, weil ich regelmäßig Postings erstelle und so weiter und kann mir da vielleicht den ein oder anderen Blick erlauben wie der ein oder andere potenzielle Kunde. Und das Erste, was mir dabei halt auffällt, dass diese Followerzahlen meistens gekauft sein müssen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warum? Der macht irgendwelche Beiträge, der Reiseanbieter, und da kommen 20, 30, 40, 100 gefällt mir Angaben und hat aber 20.000 Follower. Das ist nicht realistisch. Also das zeigt mir, dass das irgendwelche gefakten, ja, Nutzer sind, die da mal gekauft wurden für kleines Geld, um da draußen dem potenziellen Kunden schon mal zu zeigen, wie wichtig ich bin. Und das ist schon mal das allererste. Das ist wie bei mir so ein Red Flag, also eine rote Flagge, wo alle Alarmglocken angehen. Und warum? Ganz klar, weil hier mit Vorsatz gearbeitet wird, um da draußen den Leuten zu zeigen, so darzustellen, wie wichtig, wie groß dieser Kanal ist, wie wichtig das ist, diese Person, und was der für viele Leute erreicht. Und das steht in kein Verhältnis dann zu den Gefällt mir Angaben, beziehungsweise zu den Aufrufen von Reels zum Beispiel. Nächste Red Flag, wenn das verborgen wird, das hat einen Grund, warum das verborgen wird. Manche sagen dann natürlich, ja, und ich will ja nicht, dass die Likes so gesehen werden. Und natürlich will ich das nicht, deswegen poste ich jede Scheiße. Und auf der anderen Seite will ich dann nicht zeigen, ob ich da 3 gefällt mir Angaben habe oder 500. Das ist dann schon ein kleiner Unterschied und zeigt den potenziellen neuen Kunden immer Folgendes an. Wenn da keine Conversions herrscht, also zwischen Reiseanbieter oder ich sag mal auch zwischen den Content Creator, der natürlich auch mit seinen Postings Werbung macht, und auf der anderen Seite potenziellen Kunden, dann hat das einen Grund. Und der Grund ist meistens nicht der, dass der sich vor Kundenanfragen nicht retten kann, sondern dass der auf Deutsch gesagt versucht, Blöde zu finden, die dann sein Guiding-Angebot nutzen. Ja, buchen, wie auch immer. Das ist schon mal das allererste. Guckt euch dazu einfach mal Social Media an. Instagram, Facebook, teilweise YouTube, wo große Kanäle auf einmal 10.000 Follower haben, teilweise viel mehr, und Videos dann raushauen, die im Monat dann so 1.000 Aufrufe haben. Ja, YouTube ist ein bisschen anders, das Medium, das weiß ich selber. Das muss man ein bisschen anders bespielen. Das ist bei mir auch seit Jahren rückläufig, die paar Videos, die ich über diesen Kanal bringe. Aber am deutlichsten sieht man es bei Instagram. Da sieht man es sehr, sehr heftig, und da gibt es auch viele, die schon diese Reel-Beiträge so eingestellt haben, dass ihr die Sichtbarkeit nicht seht. Also ihr seht nicht, ob dann das Reel 1000 Mal ausgespielt wurde oder 10.000 Mal. Und das ist, wie gesagt, schon ein großer Unterschied. Ich habe viele Leute, die mich verlinken, und da gucke ich dann immer auf das Profil und dann denke ich, Mensch, die haben 11.000 Follower. Und dann gucke ich mir Beiträge an und dann haben die teilweise keine 200 gefällt mir Angaben, beziehungsweise noch nicht mal 2.000, 3.000, 4.000 Aufrufe auf dem Reel. Und da, wie gesagt, dann weiß ich, das ist alles fake. Und das ist halt das allererste, wonach ich gucken würde, wenn ich mir einen Guide aussuche. Das ist schon mal das allererste. Guckt auf die Reichweite von diesen Leuten, auf die Community, interagiert die, was seht ihr da? Und wenn der einen Beitrag halt raushaut und hat da 30 gefällt mir Angaben, weil es so big, big, big ist, dann hat das, wie gesagt, einen Grund, weil die 30 Mann sind die besten Kumpels, wie auch immer, oder der ein oder andere Kunde, der da auch zufrieden war. Man möchte ja nicht immer alles schlecht reden, es gibt auch Leute, die feiern das. Das ist nun mal so, aber das hängt halt meistens damit zusammen, dass ja der potenzielle Gast es nicht anders kennt bzw. weiß. Und solche Leute greifen die ab. Erstens mal, die bereit sind, dann einen horrenden Preis zu bezahlen, wo, wie gesagt, teilweise Reiseanbieter, die viel länger im Markt sind, den Preis nicht aufrufen. Und zum anderen dann, weil es natürlich auch keine Vergleichsseiten in dem Sinn gibt. Man soll sich ja immer persönlich dann melden und schreibt mir eine PN und dann, aber öffentlich sagt das ja keiner, was das kostet. Oder ich kenne zumindest keinen, könnt ihr mir ja auch mal gerne schicken, wenn es anders ist. Wie gesagt, das sind so die Red Flags, wo ich alle Alarmglocken anhabe. Wenn ihr, wie gesagt, eine relativ große Followerschaft seht, aber keine Interaktion von den Followern mit dem eigentlichen Kanal, mit dem eigentlichen Profil. Und als nächstes, wenn das alles ausgeschaltet ist, dass ihr nicht seht, wie viel Likes oder wie viel Aufrufe Reels zum Beispiel bekommen. Da würde ich mich immer hinterfragen, warum macht das jemand aus? Nächster Thema, die Interaktion. Es ist natürlich heutzutage alles möglich, sich auch Kundenstimmen zu kaufen. Und mir fällt ganz sehr auf, dass es mittlerweile ja Guides gibt oder Guides, ja, gibt, die versuchen, da ihr tristes Leben, ja, so ein bisschen zu füllen. So blöd kann man nicht sein und den Euro nehme ich mir mit. Ich hänge da eine Woche irgendwo am Fluss, monatelang, weil ich selber kein Ziel und Sinn mehr im Leben habe und ziehe da den ein oder anderen das Geld nur aus der Tasche und trotzdem haben dann solche Leute positive Reaktionen. Teilweise sehr wenig, muss man auch dazu sagen. Aber hier auch nochmal ein Punkt, den ihr selber alle gucken könnt. Guckt euch an, einfach mal an, wer diese positiven Rezensionen schreibt. Und guckt euch dann mal an, wenn der schreibt, wie viel geile Fische wir zusammengefangen haben und Wahnsinn und es war brutal und die Tour und die Tour. Und dann guckt ihr euch einfach mal das Profil an. Und da sind die meisten schon raus, weil da überhaupt kein Fisch drin ist. Und das ist auch wieder so eine Red Flag. Und das hat einen Grund, glaubt es mir. Ich habe ganz viele Gäste dabei, da ist der Fisch noch nicht richtig versorgt. Da wissen das, die Kumpels wissen das schon alle. Weil das eben in Angelvereinen so WhatsApp-Gruppen hat, wie auch immer, irgendwelche anderen Apps, wo die Leute das dann posten und so, weil sie sich natürlich auch freuen dann über ihre Fänge. Und so wird relativ schnell auch dann immer eine gewisse Sichtbarkeit gewährleistet, ob man das will oder nicht. Das ist aber so. Und hier nochmal, wie gesagt, mein Hinweis. Wenn ihr bei Social Media irgendjemanden wieder lest, der euch das anbietet und ihr guckt dann mal bei den Kommentaren und dann schreibt eine Person darunter um Wahnsinn und ich war schon ein paar Mal bei dir und es war immer geil und freue mich auf die nächsten Touren. Dann guckt ihr euch einfach mal das Profil an, einmal von den Anbietern, einmal aber auch von denen, der das geschrieben hat und guckt mal, wie viel geile Fisch die dann zusammen da hochheben. Sehr oft mit einer großen Ernüchterung. Okay, jetzt weiß ich wieder, die das kritisieren, werden ja dann sagen, ja, aber es gibt ja ganz viele, die wollen das nicht posten. Ja, mag es geben. Ich habe auch Gäste, zum Beispiel meine Freunde mittlerweile, Gary und Harry, die posten selber keinen Fisch, Klammer auf, die sind Ende 60. Die posten nichts mehr im Social Media. Da setzen wir auch ganz viele Fische wirklich direkt nach dem Drill zurück. Also die werden gar nicht ins Boot gezogen, teilweise sehr gute Fisch. Aber das ist jetzt wieder komplett was anderes. In dem Moment, wo einer das anbietet und mit seiner Erfahrung wirbt, wird er natürlich schon Touren gemacht haben. Und das heißt, er wird viele verschiedene Gesichter kennengelernt haben. Und da wird es immer welche geben, die das nur auch mal posten. Vielleicht nicht alle, das ist klar. Aber wenn da einer alles zum Himmel lobt und hat selber überhaupt keine anderen Referenzen mit Angeln, die überhaupt was damit zu tun haben, dann wäre ich sehr vorsichtig. Sehr, sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite möchte ich euch mal so ein bisschen meine Herangehensweise erzählen und da gehen wir mal ein bisschen in den Oktober rein, weil ich das wieder ganz interessant fand. Ich war angeln mit Leuten, bin umhergefahren und habe Teams gesehen, wo ich nicht wusste, wie ich die zuzuordnen habe. Aus zweierlei Gründen. Zum einen kannte ich die Boote nicht, weil ich überhaupt keinen Bezugspunkt zu diesem Booten hatte. Und zum anderen war es wirklich extrem auffällig auf der einen Seite, dass die gut gesessen haben. Aber halt auch wirklich erstmal strategisch gut. Also was heißt das? Die haben mal ganz schnell 5 Flusskilometer mit 4 Teams effektiv zugemacht, wirklich zugemacht. Und da ist mir das schon aufgefallen, da stand da mal ein Schlauchboot, dann ein paar hundert Meter weiter kam ein großes Team mit einem großen Boot und ein Schlauchboot und so weiter. Und da mache ich das immer gleich. Und das ist das, was ich meine mit Social Media. Ich mache dann ein Posting, weil mich selber interessiert, wer ist das? So, und dann mache ich nur eine Story und sage, hi, bin am Fluss, tralala, hin und her, läuft geil, läuft scheiße, wie immer. So, und dann gucke ich nur, wer folgt dem? Wer guckt sich das an? Und dann gehe ich da durch und dann sehe ich ruckzuck, das dauert in der Regel keine Stunde, und finde dann heraus, wer das ist. Klammer auf, diesmal waren es extrem viele Slowaken, also echt heftig, und Tschechen. Wirklich heftig, das waren teilweise 7 Boote, die da zusammengehört haben und da auch einen Radius jetzt zumachen, was wirklich ja für mich nervig ist, weil die natürlich hin und her drücken. Die machen das zu, dann das zu, und dann sind das wirklich 7 Teams gewesen in einer Woche on top zu 6 Booten aus dem Camp, wo ich bin, plus von dem anderen Camp Boote, was runtergedrückt, also wirklich heftig gewesen, sehr, sehr heftig. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig davon, so funktioniert Social Media. Und das will ich dann immer rausfinden, wer ist das? Und ich sehe das sofort, weil die Leute in der Regel dann auch anderen Leuten folgen, gucken. Und selbst wenn ich denen nicht folge, gucke ich dann einfach nur auf das Profil, gehe da auf die aktuelle Story oder was auch immer, und die posten. Die posten fast alle, natürlich wie immer nicht alle, aber die meisten. Und dann sehe ich sehr schön, was wird da gefangen. Und dann posten die ein Bild von irgendeinem Platz, von einem Kran, von einem Boot, wie auch immer. Und dann weiß ich sofort, wie das zusammengehört, wo die reinkommen und so weiter. Ohne, dass ich die gesprochen habe. Das ist dann mein Vorteil, Nachteil, je nachdem, wie ihr das auslegt. Ich sehe es teilweise mittlerweile als Nachteil, weil ich dann weiß, das sind Guides natürlich aus anderen Ländern, das ist alles legitim wie immer, das kann der genauso machen wie ich auch, logisch, aber es wird natürlich dann für den Einzelnen immer schwerer. Ich brauche Platz für meine Leute, die brauchen Platz, dann das Camp braucht Platz, das andere Camp muss noch weiter ausweichen und so weiter. Dann über allen schwebt zurzeit ja das pelagische Angeln. Da fahren jetzt separate Teams umher, die sich solche Boote selber aufbauen. Die buchen dann zum Guiding bei den Top-Namen, gucken sich das zweimal an, wissen dann, wie der Hase läuft, bauen sich das selber auf und tasten sich da on top noch ran. Und dann brauchen die natürlich auch diese Plätze und so weiter und so fort. Und das ist halt immer wieder dieses Spiel, was ich euch schon ein paar Mal versucht habe zu erklären, auch mit großen Fischen beziehungsweise mit Taktiken und Techniken. Das ist immer gleich. Wenn einer umherfährt mit der Spinnrute und fängt einen großen Fisch mal, dann werden das vielleicht 2-3 Mal probieren, die dann eine Stunde einen Blinker ins Wasser werfen. Wenn die nichts fangen, wird das nie hochkommen. Wenn der dann aber regelmäßig postet und es machen 10 Mann und von den 10 Mann fangen 2 und einer postet das dann auch noch aggressiver, werden das dann nächste Woche schon 20. Und auf einmal steigt das exponentiell an. Und das ist genauso wie jetzt mit diesem pelagischen Angeln. Viele denken ja, dass zurzeit nur noch dieses Angeln ja up to date ist. Und natürlich der das kann, der seine, ja, ich sag mal, die ganzen technischen Sachen erstmal dahingehend optimiert hat mit dem Boot. Natürlich das Boot fahren, und das ist nun mal ein Vorteil vom Guide, der dann ein paar tausend Stunden da verbringt. Er wird jeden Gast da abziehen, ist ganz klar. Jeder, der da was anderes denkt, der hat andere Probleme, glaube ich, wie sowas zu erkennen, dass jemand, der das täglich macht oder ich sag mal sehr häufig, weiß, wie seine Technik funktioniert und verschiedene Situationen, Bedingungen, alles schon gesehen hat. Und der wird natürlich ein Gast, der sich dann selber so ein Boot aufbaut und damit umherfährt, natürlich trotzdem noch den ein oder anderen Bonusfisch mehr fangen wie jeder Gast. Das sollte außer Frage stehen. Aber bei dem Thema geht es ja aktuell wirklich darum, wo buche ich dann das Guiding? Und gerade, wie gesagt, für die jungen Leute ist es teilweise nicht zu erkennen, oder ich sag mal, für die Angler, die mit diesen Szenen nichts zu tun haben, die geben irgendwie Waller ein und kriegen dann im Prinzip die Marktschreier angezeigt. Und da gibt's leider sehr, sehr wenige, die wirklich gut sind und ordentlichen Content auch machen, muss man ja auch sagen, ich sag mal, regelmäßig guten Content gibt's eigentlich wenige, die das auch wirklich mal transparent dann zeigen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, den ich gerade kritisiere. bei vielen Camps, Guides, wie auch immer, dass natürlich der ominöse 240, 250 Fisch gehypt wird, wie kein anderer, ist ja logisch, aber mir fällt das dann selber auf. Dann wird er einmal als Reel präsentiert, dann kommt ein Bild dazu, dann kommt noch ein YouTube-Film dazu, dann kommt eine Story dazu, dann kommt einmal ein Bild im Wasser dazu, dann habe ich ein Bild, wo er nachts im Boot liegt, dann das und sehr viele junge Leute lassen sich dadurch täuschen, weil die gar nicht checken, dass das ein oder selbe Fisch sehr häufig ist. Dann gibt's auf der anderen Seite wiederum Guides, die legen 250 Fische regelmäßig in Sand an die Wasserkante und posten gestern ein, heute nur 230. Da geht das dann wiederum so ein bisschen unter und schmälert eigentlich das, was so ein Fisch ausmacht, und das ist seine Besonderheit. In dem Moment, wo mir halt mal so eine Sternenstunde passiert und ich fange wirklich mal kurz hintereinander mehrere große, ist und bleibt das eine absolute Ausnahme. Das sollte auch jedem klar sein. Aber Jungangler, die damit nichts zu tun haben, den verdreht das irgendwie sehr häufig dann das Bild. Ja, wird ja nicht so schwer sein, wenn der 250 fängt, dann ich, so gut bin ich nicht, aber dann fange ich jeden Tag 2 mit 1,80 Meter, passt. So ist sehr häufig ein eindimensionales Denken. Und das ist sehr häufig natürlich einmal diesen Creatoren geschuldet, wie die arbeiten, aber auch dieser Community, was die feiern. Und in dem Moment, wo ihr das halt unterstützt und da reinguckt, teilweise noch pusht durch Likes, wie auch immer, Kommentare, denkt ihr immer, dieser Algorithmus, das ist sehr wichtig für die Community und spielt das häufiger aus. Das sollte immer jedem klar sein. Und aufgrund der letzten Nachrichten bin ich wirklich schockiert darüber, wie es Reiseanbieter gibt, Klammer auf, die meisten leben nicht davon, die machen das nebenbei, Klammer zu, die wirklich auf der einen Seite dieses anglerische Know-how nie in der Form besitzen können, wie jemand, der das täglich macht. Und das hat nichts gegen eine einzelne Person oder so zu tun, sondern nur einfach dem Faktor Zeit mit Wissen geschuldet. Sollte jedem von euch klar sein, wenn ihr mal eine Ausbildung gemacht habt, zum Beispiel zum Zimmermann, und arbeitet dann einmal im Monat für 5 oder 8 Stunden auf dem Dach und baut einen Dachstuhl zusammen, werdet ihr nie so eine Erfahrung haben wie ein Geselle, der das jeden Tag 10 Stunden schafft. Der ist schneller, der ist effektiver, der kann viel besser Probleme lösen, der kann mit Problemen viel besser umgehen. Das ist die Wahrheit. Und da kannst du Meistertitel haben, wie du willst. Da ist ein Geselle dann teilweise viel effektiver, weil der damit jeden Tag zu tun hat und findet Lösungen. Deswegen stellen ja auch viele Firmen am liebsten die faulsten Mitarbeiter ein. Das klingt immer blöd, aber das hat einen einfachen Hintergrund. Steve Jobs hat das geprägt, weil ein fauler Mitarbeiter die einfachsten Wege findet, diese Arbeit effektiv zu lösen. Und das hat alles Vor- und Nachteile, aber gerade bei diesem Thema Guiding ist mir das extrem aufgefallen, dass es Anbieter gibt, da gucke ich mir das dann an, die haben einen ganz normalen Job. Und dann postet der, wie toll dann der Juli war, und dann Feierabend. Dann hat er halt keine Touren, selber kommt er nicht raus, weil der Familie hat, andere Verpflichtungen, wie auch immer, einen normalen Job, der ja Zeit kostet. Und für jeden sollte klar sein, wenn ihr sowas macht, dass so jemand natürlich ein anderes Wissensrepertoire hat, wie jemand, der das wirklich, ja, ich sag mal 150, 200 Tage im Jahr macht, sollte jeden einleuchten. Und das ist schon mal das allererste. Und das schreibt euch natürlich kein Anbieter. Das sollte auch wiederum klar sein. Wie gesagt, da werden eher Follower gekauft aus Bangladesch, damit das gut aussieht, wenn da einer auf meinen Kanal kommt. Was, der hat 20.000 Follower, das muss ja eine richtig große Nummer sein. Ja, und wie gesagt, die Barometer, wonach ich da gucke, habe ich euch am Anfang erzählt. Und das ist so das allererste. Das nächste ist, was schon mal löblich ist, aber auch nicht selbstverständlich, gibt es eine Rechnung. Ich habe jetzt zum Beispiel Rechnungen geschickt bekommen von den Usern, wo ich erschrocken bin. Also wirklich, da kommt eine Wurmpauschale, da kommt das noch und das noch und da und hier. Und wie gesagt, dann sind es mal ganz schnell geplante 4 Personen, teilweise 6, und für einen horrenden Preis. Also wirklich horrend, da ist der Guide am Wochenende bei den Einnahmen. Das habe ich in der Woche bei 3 Gästen, muss man auch dazu sagen. Ja, wie gesagt, das kann dann jeder für gut oder schlecht heißen. Aber schon in dem Moment, wo ihr jemanden dann trifft und mach mal so und kein Problem und tralala und hin und her, da wäre ich auch wiederum sehr, sehr vorsichtig. Und wenn ihr Rechnungen bekommt, ganz, ganz wichtig, guckt euch das Kleingedruckte an. Da werden sehr oft mittlerweile AGBs mit angehangen. Ob die dann rechtlich standhalten würden, das weiß ich nicht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ganz aktuell hier eine Rechnung auf dem PC von so einem Reiseanbieter. Und da bin ich wirklich erschrocken, weil das ist relativ einfach. Das ist bei mir auch so, in dem Moment, wo die Zahlung geleistet wurde, ist das wie ein Einverständnis. Also das ist dann auch ohne Unterschrift gültig, das weiß ich. Aber ich würde dann ganz genau diese AGBs mir mal durchlesen. Und ich will euch dazu auch mal eine Geschichte erzählen aus Corona, weil da war das erste Mal, wo so AGBs für mich überhaupt einen gewissen Grund hatten und wo ich einmal Kohle einbehalten habe. Und da, das sind halt so Sachen, das ist erstens mal, wenn ich dann halt einen Gast habe, der dann bucht und es passiert irgendwas durch Krankheit, Urlaub geht nicht, was auch immer, dann versucht man immer eine Lösung zu finden, weil das natürlich ein potenzieller Kunde ist. Und wenn ich den dann erstmal vom Kopf fahre und sage, übrigens, ich kriege dann noch die Hälfte von der Kohle für null Gegenleistung, dann wäre ich mir relativ sicher als Anbieter, dass der nie wiederkommt. Das ist schon mal das Erste. Also von daher habe ich immer versucht, mit meinen Kunden Lösungen zu finden. Ich habe Kunden abgesagt am Anreisetag wegen der Alerta, das hatte ich euch mal in einem anderen Podcast erzählt, wegen Hochwasser, dann brauchen die nicht zu bezahlen. Was soll ich denen abnehmen? Das ist das eine. Das andere ist, wenn die schon gebucht haben und es passiert im Wochenverlauf, kann ich wiederum nichts dafür und dann gebe ich auch keine Kohle zurück. Aber ich komme denen dann entgegen und sage, hier Jungs, ich kann nichts dafür, das ist höhere Gewalt. Aber ich mache euch dann das Angebot, wenn ihr das nächste Mal kommt, zieh mal 40%, 30% von den Reisekosten ab. Ist das für euch in Ordnung? Und da gibt's natürlich dann viele, die auf die Zähne beißen und knirschen, aber ich habe immer erstmal einen gewissen Gegenwert. Und diese AGBs, die habe ich, wie gesagt, natürlich auch aus Schmerz. Da, wo ich angefangen habe, war der eine oder andere Fauxpas da dabei, wohingehend wir das aufsetzen mussten durch einen Rechtsanwalt. Und das ist dann ganz klar gegliedert, wer wie viel Kohle bekommt, aus welchen Gründen und so weiter. Also das ist ja alles heutzutage nicht das Problem. Und ich habe es bis jetzt einmal gehabt bei Corona, dass ich Leuten abgesagt habe und viele, das war immer gleich, ich habe denen immer geschrieben, wir wissen nicht, wie lange das geht, du hast zwei Optionen, entweder die Anzahlung zurück oder B, wir verschieben das. Und da war zum Beispiel eine Gruppe dabei, da habe ich 2 oder 3 Jahre verschoben, ich glaube 2 Jahre, und irgendwann ist das im Sand verlaufen. Dann hat sich keiner mehr gemeldet und die Kohle habe ich bis heute. Die Anzahlung, nicht die komplette Tour, aber die Anzahlung. Ich weiß, wie gesagt, bisher auch nicht, was da draus geworden ist. Das ist aber mal ein Punkt geworden. Ansonsten hat jeder seine Kohle da auch wieder zurückbekommen bei Corona. Und ansonsten hatte ich es bis jetzt einmal, dass wir wirklich auf dem Wasser waren. Die Tour ging schon Richtung Ende entgegen, das war dann Mittwoch und auf einmal war, wie gesagt, durch krassen Wasseranstieg eine Alerta ausgesprochen. Das ist das sogenannte Befahren von einem Fluss dann verboten aufgrund der Hochwasserstufe und in dem Moment bin ich raus. Das heißt, natürlich könnt ihr am Ufer angeln mit einer Spinnrute zum Beispiel, das wäre möglich, aber nicht mehr mit dem Boot. Und ich habe damals auch gesagt, wir fahren dahingehend heim. Ich habe den Leuten dann das Angebot gemacht, wenn sie das nächste Mal kommen, ziehe ich dann einen Großteil der Tour dann ab. Und so haben wir uns dann geeinigt. Die kommen auch nach wie vor und das passt. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ihr dann Reiseanbieter seid und habt solche Gegebenheiten, ist das auch so ein Punkt, was mich maßlos dann immer geärgert hat, dass das ja mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber das ist halt auch immer denen geschuldet, wo man solche Touren macht. In Deutschland wäre dieses Maß in der Form gar nicht möglich. Wenn ihr am Rhein sitzt und da wird die Schifffahrt gesperrt wegen Hochwasser und ihr sagt Gästen ab und 15 Kilometer weiter ist ein anderes Camp, was dann trotzdem umherfährt und sagt, naja, da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, die Gäste, das habe ich denen gesagt, das wäre in Deutschland unvorstellbar. In Italien geht das alles noch, das ist alles geduldet ein Stück weit, da werden die Augen mit beiden fest zugedrückt, kann jeder machen. Problem wird immer nur sein, wenn da wirklich mal was passiert, dass es dann alle trifft. Also wenn da mal ein Team fehlt und die werden irgendwann nach ein paar Wochen gefunden, dann werden viele aufschreien oder die Behörden agieren müssen. Wie es dann sein kann, dass das ausgesprochen ist und auf einmal macht zum Beispiel eine Familie von so einem Vermissten dann Terror gegenüber dem Veranstalter. Wie kann das sein, dass sein Boot rausgefahren ist und. Spätestens dann, glaube ich, kommen Mühlen in Bewegung, die uns dann alle betreffen. Von daher hoffe ich nie, dass das passiert. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch die Ignoranz von vielen gegenüber diesen Veranlagungen, die es nun mal ab und zu gibt. Die sind selten, zum Glück. Aber wie gesagt, ich sehe mich da immer ein Stück weit als der Blöde, der sich dann da dran hält und dann fahren teilweise meine eigenen Gäste woanders hin und es ist alles kein Problem und alles entspannt. Ja, wie gesagt, das ist auch alles so ein Punkt, was da mit reinspielt, wenn ihr selber Guiding buchen solltet oder selber mal einen kennt, der das machen möchte. Guckt euch, wie gesagt, die Referenzen an, guckt euch die Gäste an, sehr häufig werden die Gäste auch verlinkt, wie auch immer. Und das ist sehr häufig der beste Einblick, wenn Gäste selber posten. Und ihr kriegt das schon raus. Das ist viel besser, wie als wenn der jeweilige Guide schreibt oder was sich da darstellt, wie, ja, wenn das einer aus seiner eigenen Sicht mal beschreibt, wie war die Tour, wie hat er es empfunden und so weiter. Weil das sind natürlich auch immer alles so Punkte, die sehr, sehr schwer sind für mich als Guide. Ich versuche natürlich, ich selber transparent zu sein. Das ist schon mal das Erste, dass ich wirklich sage, ich habe jetzt 2 Teams gemacht, ich habe so geangelt, ich habe 5 Fische gefangen die Woche, ich habe 15 gefangen, wie auch immer. Bei den Größen halte ich mich teilweise zurück. Klar, wenn ein Ausnahmefisch kommt, sage ich das gerne. Aber ich habe jetzt zum Beispiel halt auch in der Oktobertour 2 Fische gehabt mit einer 230 plus oder um die 230. Und das ist leider auch so ein Punkt gewesen. Da klopft man sich heute auf die Schulter und denkt, naja, vielleicht kommt noch ein großer. Und das ist halt auch leider Social Media immer wieder so ein bisschen geschuldet, weil ja jeder 100 Kilo plus und natürlich nur geschätzt und da stehen überhaupt keine Längen mehr dabei oder wo ich auch immer besonders lachen muss. Ein Fisch, der knapp 2,60 Meter Klasse, ja, was ist das? Ist das 2,59,5? Ist das 2,53 oft gerundet? Ist das, ja, wie gesagt, da frage ich mich dann immer, was soll das einen potenziellen Kunden? Es liest sich natürlich schöner 2,60 wie 2,57. Aber da merkt man schon immer, dass gewisse Protagonisten irgendwas kompensieren wollen oder müssen, weil die nach außen eine gewisse Darstellung wahren wollen. So, da wird natürlich auch nicht gezeigt, dass man raucht oder dass da hinten dran die Palette Bier steht. Da ist alles optimiert. Das sind alles so Sachen, was mir da auffällt. Und viele potenzielle Kunden, das sind dann eben die, die mir teilweise dann auch schreiben, ja, nehmen das im Unterbewusstsein war und wenn dann irgendwann so eine Entscheidung ansteht für ein Guiding, melde ich mich dann bei denen. Teilweise bekommt ihr überhaupt keine Termine bei sehr guten Namen. Das ist schon mal das Nächste. Also jemand, der gut ist, der das über Jahre praktiziert, der hat einen gewissen Namen, allein schon durch die Gäste, die er betreut hat und dementsprechend wird es auch schwer, erstmal überhaupt einen freien Termin zu finden. Das ist schon mal das Erste. Wenn der natürlich auch wiederum Zeit hat, wie ihr wollt, dann wäre das auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, warum, wenn der so gut ist. Das nächste ist, was beim Guiding anders geworden ist, zum Beispiel, ist, dass es ja nur noch ums Fangen geht. Und die eine E-Mail, die ich hier habe, war aus einem anderen Land, Nachbarland von uns. Aber das fand ich ganz interessant. Das waren junge Angler, die haben mir geschrieben, auf der einen Seite wollten sie was lernen, aber dann waren sie so enttäuscht, dass sie nur einen Meter gefangen haben. Ja, und da denke ich mir halt immer wieder ganz, ganz schwierig, auch für mich, wenn ich solche Leute dann dabei habe. Das wäre das erste Mal Wallerangeln für die. So, die haben keine hohen Erwartungen, haben sie mir geschrieben, aber ein Meter war dann auch wiederum zu klein. Und da seht ihr schon sehr häufig, mit was auch ein Guy zu kämpfen hat. Und das ist eine Erwartungshaltung und die ist halt durch Social Media auch wiederum getrübt, was ich gerade schon mal erzählt habe mit diesem 2,30 Fisch. Es gibt dann eben halt Leute, die denken, ein 2,50 ist dann groß. Die gibt's. Das sind meistens nicht die Angler, die eben 100 Tage im Jahr an Wasser sind, sondern eben so welche, die alle möglichen Hobbys haben, aber dann einmal im Jahr zum Walleangeln gehen und dann ist für die ein 250 groß und alles andere ist der Weg nur dahin. Das ist dann halt auch wiederum schwierig für einen Guide, worum es auch immer so einen Knackpunkt gibt zwischen Guiding-Angebote, aber natürlich dann auch Kunden. Denn der eigentliche Hintergedanke ist ja eigentlich vom Guide, der euch fit macht in der Angelmethode. Also sei es jetzt das Ansitzfischen, sei es das Klopfen, wie auch immer, der euch da mitnimmt, euch das zeigt und ihr das ein Stück weit selber natürlich umsetzt. Das nächste ist, Fische fangen müsst ihr rein theoretisch selber. Aber darum geht's schon lang nicht mehr. Zum Beispiel, wo ich angefangen habe mit Matthias Fuhrmann zu angeln, das war so 98 am Botten, war das eben halt so, der hat mich abgezogen auf dem Boot. Der hatte der 7 Fische, da hatte ich 15 Bisse, aber nicht einen im Boot, weil ich auf Deutsch gesagt zu blöd war, diesen Anschlag zu setzen, wenn ich einen Biss bekomme, diesen Tock auf den Gummifisch. Und da war es halt nicht so, dass der einen Fisch anschlägt und gibt mir die Rute. Das ist eigentlich ja Guiding. Ich war da dabei, der hat mich an die Plätze gebracht, wo er dachte, es sind gut. Wir haben das zusammen abgefischt und jeder hat dann seinen Fisch da entweder gefangen oder du musstest das dann lernen, wann anschlagen, wie führen und so weiter. Das ist ja eigentlich das, was Guiding ausmacht. Das gibt's gar nicht mehr beim Ballerangeln, zumindest habe ich das Gefühl. Selbst beim aktiven Angeln macht der Guide mittlerweile ja fast alles. Und gibt dann nur noch die Rute ab, wenn der richtige Fisch dranhängt, ist auch immer so ein Punkt, das muss jeder Gast für sich selber definieren, ob das für ihn das ist, was er überhaupt sich vorstellt, was er denkt, geht's nur ums Drillen, um das Anheben, muss jeder für sich selber deklarieren, da gibt's wie immer kein richtig und falsch, aber auch hier müsst ihr vorher das in Frage bringen, wenn ihr sowas dann bucht. Wie ist das? Legen wir zusammen aus? Macht das nur der Guide und ihr kommt dann dahin und drillt halt oder was weiß ich? Da gibt's ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Aber in dem Moment, wo ihr nicht fragt und seid dann dort, ist der Zug meistens abgefahren. Von daher bringt das vorher in Erfahrung. Und gute Leute sind natürlich immer daran interessiert, euch da mitzunehmen, ein Stück weit euch da fitter zu machen, wohlwissentlich wiederum, dass das für sie auch nachteilig sein kann, was ich euch auch schon am Anfang dieses Podcasts erzählt habe, dass eben jetzt halt auch viele Boote zum Beispiel rumfahren, das sind teilweise ehemalige Gäste von mir, die sich jetzt selber so ein Aktivboot aufgebaut haben, die wollen dieses Ansitzangeln nicht mehr machen. Zum einen, weil die sehen, was mit diesen aktiven Angeln möglich ist. Zum anderen, weil die natürlich auch gesehen haben, wie das geht und dann nehmen die sich das Geld in die Hand und brauchen dann kein Guide mehr. Das ist für uns dann wiederum schlecht, für uns als Garde der Guides, weil die natürlich auch ihren Platz brauchen und so weiter und so fort. Dadurch wird weniger Platz für und so weiter. Also von daher, guckt euch immer erstmal den Social-Media-Auftritt an. Schaut, wie sind die Referenzen? Gibt es Referenzen? Warum sind da keine Gefällt-mir-Angaben? Warum sind die im Verhältnis zu der Followerschaft so gering? Warum gibt's Reels, die komplett durch die Decke gehen? Klammer auf, könnte das auch gekaufte Reichweite sein? Klammer zu. Warum unterdrücken das manche Reiseanbieter und zeigen euch gar nicht, wie viele Leute die erreichen? Wie viele Touren haben die repostet? Was habt ihr da gesehen? Seht ihr da einen Fisch, der dreimal gepostet wurde? Seht ihr 15 Fisch mit 15 verschiedenen Gästen, all solche Themen und dann fragt dabei, wenn ihr dann Kontakt aufnimmt und stellt die Fragen, was für euch bei so einer Tour wichtig ist und im Vordergrund steht. Und das ist für jeden anders. Bringt das in Erfahrung und dann könnt ihr immer noch buchen. Und die Top-Namen, die es gibt in Europa, die haben meistens eine lange Vorlaufzeit. Da kann man nicht einfach sagen, ich komme morgen vorbei. Die brauchen ein gewisses Stück weit zum Plan, weil die viele Anfragen haben, viele Gäste. Und von daher auch schon mal immer so ein Punkt, wenn da einer ganz schnell kann, ab morgen geht's los und so weiter oder Rabattcode und sicher dir jetzt deine Tour und was weiß ich, dann hat das meistens den Grund, dass die kaum Gäste haben, die bereit sind, das zu buchen. Also, ich hoffe, dass der eine oder andere sich dadurch ein bisschen Nerven spart, wenn er dann vor Ort ist, sondern einfach mal die Zeit investiert, mal durch Social Media scrollt, sich die Leute genau anguckt, was er da buchen will und dann vielleicht die eine oder andere Sache kritisch hinterfragt. auch wenn ihr da Kontakt aufnehmt, habe ich mehr wie einmal, warum ist das so teuer? Weil es das halt kostet. Ferrari kostet da mehr wie ein Dacia, deswegen habe ich da meine Preise. Aber auf der anderen Seite denke ich dann halt auch immer, ich kann dann 5000 Referenzen zeigen, die ein guter Guide zeigen kann. Und die gibt's, auch wenn es nicht viele sind, aber die gibt's, Land auf, Land ein. Und von daher, da muss man sich ein bisschen Zeit investieren und bucht nicht bei irgendwelchen Scharlatanen, die da, ja, irgendwelche ominösen Angebote machen. Und da werdet ihr meistens enttäuscht, weil die mit Angeln so viel zu tun haben, wie ich mit Schlittschuhlaufen. Die machen das ab und zu, aber von Können ist da nicht die Rede und schon gar nicht von dem Bezug, dass man denen dann bereit ist, viel Geld für was zu bezahlen, wo eine Gegenleistung kommt, die nicht das entspricht, für was ich da bezahle. Also, wir hören uns beim nächsten Tourtagebuch. Euch alles Gute, euer Benny. Ciao.